Ja, vielen Dank, Frau Heiler. Vielleicht war es gut, dass ich die Vorschusslorbeeren am Anfang bekommen habe, denn wer weiß, was Sie am Ende darüber denken. Also was ich heute vorhabe, ist dieses Thema als Anlass zu nehmen, Ihnen einen relativ bunten Blumenstrauß zusammenzustecken, der schon gar nicht vorwiegend aus detaillierten wissenschaftlichen Daten besteht, aber auch der die Methoden, die man heute anwenden kann, um solche Informationen übers Gehirn herauszufinden, mindestens gleichberechtigt neben die Daten stellt, weil das ist vielleicht fast interessanter, als irgendwelche Kurven sich anzugucken oder Bilder. Und am Ende möchte ich auch noch ein bisschen zur Wahrnehmung, Ihrer eigenen Wahrnehmung dessen, worüber ich vorher geredet haben werde, machen. Also so ein bisschen was zum selber gucken, selber ausprobieren. Es geht ja ums Sehsystem, es geht ums Sehen. Und unser Sehsystem, das hat Descartes sich schon 1677 so vorgestellt, das hat eigentlich ein inneres Bild der Welt, hat sein ganz eigenes Bild der Welt. Jeder von Ihnen hat sein ganz eigenes Bild der Welt. Keiner von uns anderen kennt das, was im Kopf des anderen als Bild ist, weil wir machen uns unsere Welt im Kopf. Und da werden wir auch im Zusammenhang mit den Schädigungen und den Wiederherstellungen von Schädigungen immer wieder dran denken müssen. Das passiert alles im Gehirn. Und dann muss man am Anfang sich kurz nochmal vor Augen führen, wie geht es eigentlich mit der Informationsvermittlung im Gehirn? Was ist eigentlich die Sprache des Gehirns? Und die Sprache des Gehirns, das sind für viele von Ihnen wahrscheinlich Allgemeinplätze, aber einfach, um es nochmal zu wiederholen, die Sprache des Gehirns ist eine Sprache aus Chemie und Elektrizität. Die schnelle Fortleitung der Information von einem Ort zum anderen geht elektrisch vor sich, und zwar mit sogenannten Aktionspotentialen. Die sind sehr kurz, die dauern nur 1/2000 Sekunde und können gut 100, 120 Meter pro Sekunde schnell im Maximalfall durch unseren Körper, das Rückenmark hoch und ins Gehirn sausen. Aber immer wenn die Umschaltung zwischen einer solchen ankommenden Information auf eine neue Nervenzelle stattfindet, dann wird das Ganze kurzfristig chemisch, auch nur so für eine 1000stel Sekunde. Da werden dann Überträgerstoffe an den sogenannten Synapsen ausgeschüttet und erregen dann die nachfolgende Zelle wieder elektrisch, also chemoelektrisch praktisch. Da gibt es dann so eine Analogkurve, und diese analoge Antwort, die an der Nervenzelle stattfindet, wird dann am Anfang der Nervenphase, die von da wieder zum nächsten Neuron, zur nächsten Nervenzelle weiterzieht, wird das wieder umgesetzt in diese schnelle elektrische Erregung, die dann wieder mit Aktionspotenzialen quasi digital weiter saust. Diese Verbindungsstellen zwischen den Nervenzellen, das sind die Stellen, wo das passiert, worüber wir heute reden wollen, wenn wir über die Selbstreparaturmechanismen, die das Gehirn hat, um Schädigungen zu kompensieren, reden wollen. Dann reden wir immer über den Ausfall, die Schwächung, die Stärkung, die Neuverknüpfung von solchen Schaltstellen, von solchen Synapsen. Und dazu muss man eins wissen: die Stärke solcher Synapsen ist ganz erheblich davon abhängig, wie man sie benutzt. Wenn keine Aktivität stattfindet, dann haben Sie eine automatische Abschwächung der Synapsen. Die Funktion Ihres Gehirns wird punktuell schlechter, wenn Sie es nicht benutzen. Und auch eine Schädigung ist letztlich natürlich ein ganz schwerer Fall von Nichtbenutzung und führt damit auch eben zu schweren Verbindungsverlusten im Gehirn. Andererseits, wenn Sie jetzt so eine Synapse häufig benutzen, auch schnell nacheinander Impulse dort übertragen werden, die zu einer Antwort auf der anderen Seite, an der nachgeschalteten Zelle führt, dann verstärken sich die Synapsen. Also immer, hier gibt es so ein Experiment, das berühmte Experiment zur Langzeitpotenzierung. Da reizt man einen ankommenden Nerven mit einer hohen Frequenz, zum Beispiel in 100 Impulsen pro Sekunde, und dann aktiviert diese Synapse ganz schnell aufeinanderfolgend die nachfolgende Zelle, und immer wenn dann Antworten erfolgt sind, verstärkt sich die Synapse, und wenn man danach wieder einen einzelnen Testimpuls gibt, dann ist plötzlich dieses analoge Signal, was die Synapse vorher in dieser Größe hatte, auf manchmal die doppelte oder zweieinhalbfache Stärke angewachsen. Also das geht sehr dynamisch, das geht in kurzer Zeit, das braucht eben nicht Stunden, das geht in Sekunden, hält aber Stunden, Tage, Wochen unter Umständen, wenn so eine Verbindung richtig gestärkt ist. Also das ist praktisch der entscheidende Punkt. Wenn hier keine Aktivität ist, wird die Verbindung schwach, wenn Aktivität da ist, wird sie stark. Das mal so vorweg, da kann man immer wieder dran denken, wenn ich nachher irgendwelche Befunde beschreibe. Eine weitere Sache, die man noch wissen sollte vorher, ist, wie das alles zu Beginn des Lebens eigentlich losgeht. Wenn wir geboren werden, dann werden wir geboren mit einem riesen Überfluss an Nervenzellen, mit einem riesen Überfluss an Verschaltungen, und so kommen wir erstmal am Tage unserer Geburt auf die Welt, und dann fangen wir an, diese Verschaltungen zu benutzen oder eben nicht zu benutzen. Und dann zeigt sich folgende Regel, das sagt man sehr schön auf Englisch, weil das so schön klingt: Fire together, wire together. Also wer zusammen aktiv ist, wer zusammen feuert, der verdrahtet sich auch miteinander. Und alles, was nicht zusammen feuert, wird eliminiert. Das heißt, Sie sind jetzt auf die Welt gekommen, Sie fangen an, Ihre Nervenzellen zu benutzen, und jetzt gibt es eben Dinge, die passen, Sie berühren irgendwas und dann werden bestimmte Nervenzellen aktiviert, und dann werden diese Verbindungen, die jetzt diesen Ort in der Welt und diese Berührung dann abspeichern und festlegen, die werden zusammen verbunden, und alles, was da nicht zupasst und was nie aktiviert wird, das wird am Ende eliminiert. Ab dem ersten Lebensjahr wird sukzessive ungefähr die Hälfte der Verbindungen, die wir da haben, abgeschafft wieder. Die brauchen wir nicht. Die anderen werden optimiert und lebenslang aufrechterhalten. Sie sehen, hier haben wir mal so ein Beispiel. Hier gibt es einige mit den Sternchen, die sind aktiv, und die ohne Sternchen sind nicht aktiv. Und wenn man dann eine Zeit wartet, dann sind hinterher nur noch die Zellen mit den aktiven Verbindungen übrig, und die inaktiven sind eliminiert, ausgemerzt. Und wenn man das in verschiedenen Systemen sich anguckt, dann passiert das zu unterschiedlichen Zeiten im Leben. Das sind die sogenannten sensitiven oder auch kritischen Perioden, wo sich bestimmte Systeme in unserem Körper entwickeln. Und da sehen Sie hier, von da hinten kann man es natürlich nicht lesen, ich lese es vor, hier vorne ganz schnell, schon im ersten Jahr nach der Geburt, nach dem Öffnen der Augen, werden die Sinne sehen, hören, fühlen, erstmal aufeinander abgestimmt und miteinander in Bezug gesetzt. Das geht so in den ersten 1 bis vielleicht 4, 5 Lebensjahren. Dann kommt etwas verzögert danach die Zeit der Sprachentwicklung, und dann ist die irgendwann fertig angelegt. Und dann gibt es aber, und das hat man früher nicht gewusst, man hat immer gedacht, naja, so zur Einschulungszeit, rund 6, 7 Jahre, da ist das erledigt, da ist das Gehirn so zwar noch sehr jung, aber quasi fertig. Das ist überhaupt nicht der Fall, denn für die höheren Funktionen des Gehirns sind diese Reifungsprozesse noch lange nicht abgeschlossen. Das geht bis an das 20. Lebensjahr hin, dass die höheren kognitiven Funktionen, zum Beispiel Entscheidungstreffen, zur abschließenden Reife kommen. Also und während all dieser Zeiten werden also noch Verbindungen geknüpft, festgelegt und andere auch eliminiert. Dann sind wir mal erwachsen. Und Wenn wir an der Stelle sind, dann haben wir ein schön verdrahtetes Gehirn und jetzt gehe ich über zu meinem Modell, zum Sehsystem. Ich arbeite nun mal im Bereich des Sehens und nach der kritischen Periode des Sehens, das ist ja so ungefähr mit 4, 5, 6 Jahren endgültig abgeschlossen, ist das Gehirn komplett verdrahtet. Wir kennen die Sehbahn, wo dann Orte aus dem Gesichtsfeld der Sehbahn aus der immer gegenüberliegenden Hälfte der Welt in die gegenüberliegende Hälfte des Gehirns transportiert wird. Also die linke Welt ist im rechten Gehirn abgebildet, die rechte Welt ist im linken Gehirn abgebildet. Das ergibt sich über die Sehbahn. Und wie Sie alle vom Sehen wissen, das System ist hochgradig genau, ist hochgradig fein abgestimmt. Das ist das Ergebnis dieser kritischen Periode, in der die guten Verbindungen verstärkt und die nicht guten abgeschwächt werden. Das kann ganz erheblich nach hinten losgehen, wenn man nämlich zum Beispiel frühkindlich schielt, dann hat das System das Gefühl, die Verbindungen sind nicht gut, weil die nicht dasselbe sehen, die beiden Augen. Und dann werden die Verbindungen zwischen einem Auge und dem Gehirn nach demselben Muster, was ich gerade erklärt habe, einfach abgeschaltet und abgebaut, weil sie nicht passen. Die beiden Augen. Dann haben Sie dieses Krankheitsbild der sogenannten Amblyopie, wo Sie nur noch ein gutes Auge haben, lebenslang. Das lässt sich nicht wieder zurückdrehen und das andere Auge wird nicht so gut sein. Das wird nämlich sehr schlecht sehen. Und dann haben Sie eine Abbildung der Welt auf der Hirnrinde, hier am Okzipitalen, am Hinterhauptbein. Und diese Abbildung ist sehr genau, das wissen Sie, von ihrer eigenen Sehschärfe und ordnet auch ganz genau jeden Ort in der Welt mit einem bestimmten Ort im Gehirn zu. Wir haben also eine Landkarte dann im Gehirn, die bildet genau wie eine Landkarte, die wir sonst von der Welt haben, so bildet unser Gehirn auch eine Landkarte des Bildes der Welt ab, das wir sehen. Das wäre jetzt so in Farben kodiert, diese Landkarte, da sieht man, dass der zentrale Bereich, wo wir scharf sehen, das Zentrum unseres Sehens, einen großen Platz einnimmt, während die äußeren Bereiche nur ganz wenig brauchen, weil da wird nicht hoch aufgelöst. So, das ist dann das Ergebnis dieser Entwicklungsphase, wo die funktionierenden Verbindungen weiter verstärkt werden, die nicht voll funktionieren, eliminiert werden. Am Ende hat man ein sehr gutes, stabiles System und früher hat man gedacht, okay, dann ist Schluss. Das bleibt jetzt so, das verändert sich nicht mehr, aber alleine schon, wenn Schäden auftreten, sind so gravierende Änderungen da, dass das System dann, und da werden wir jetzt gleich drüber reden und von hören, sich wieder umstellt. Als Reaktion auf einen Schaden werden die alten Programme aus der Entwicklungszeit zum Teil wieder aufgenommen. Das kann man ganz detailliert untersuchen, damit werde ich Sie nicht belasten heute Abend. Also man kann im Einzelnen sehen, dass da molekularbiologische Veränderungen stattfinden, die wirklich wieder die Programme zurückschalten in die Nähe dessen, was in der Entwicklungszeit vorgegangen ist. Das Gehirn wird wieder deutlich plastischer, fast wie direkt nach der Geburt, wenn in einer Region ein Schaden auftritt. Und dieser Schaden kann nach einem Schlaganfall sein, darüber rede ich heute nicht, das ist ein ganz anderer Vortrag. Aber die Vorgänge, die ich heute beschreibe, sind Reparaturmechanismen und zelluläre und Netzwerkmechanismen, die auch nach einem Schlaganfall zum Tragen kommen, aber eben auf eine andere Weise. Aber wir sind daran gegangen und haben diese Schäden experimentell hergestellt und dann natürlich im Tierversuch über die Jahrzehnte untersucht. Sie sehen also hier dieser Lichtkoagulator, der 1973 zur Behandlung von Netzhautschädigungen in der augenärztlichen Praxis herauskam. Den haben wir uns für experimentelle Studien besorgt, das heißt nicht besorgt, sondern von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gestellt bekommen. Und wir haben dann angefangen zu untersuchen, was macht eigentlich ein Gehirn, wenn ihm plötzlich ein solcher Schaden widerfährt. Das Auge ist ja ja auch ein Teil des Gehirns. Die Fasern des Auges gehen hoch zur Hirnrinde, wie ich gerade gezeigt hatte. Und wenn hier draußen im Auge eine Region ausfällt, dann heißt das fürs Gehirn einen extremen Fall von Nichtbenutzung. Also da haben wir genau die Situation, jetzt werden Synapsen nicht mehr benutzt. Was jetzt? Sollen die Zellen daraufhin alle untergehen oder was kann da noch passieren? Das wäre jetzt mal so ein Beispiel, ein Katzenauge, das hat 21 mm Durchmesser und die Läsion, die Sie da sehen, hat etwa 2 mm Durchmesser. Das ist der Ort, wo der Sehnerv austritt, wo man blind ist. Da kommen wir ganz am Ende heute nochmal drauf zurück, weil das ein interessantes Modell für das ist, was ich Ihnen im Weiteren erzählen werde. Über die Jahre ist man von den großen Versuchstiermodellen abgekommen, weil man einfach an Nagetieren erheblich mehr Detail untersuchen kann und viele moderne Methoden auch einsetzen kann, insbesondere bei Mäusen, die wir bei Affen, Katzen oder auch Menschen eben nicht zur Verfügung haben. Dann geht man von diesem vorsintflutlichen Gerät hier über zum modernen Gerät, was Sie auch in allen Augenkliniken Deutschlands finden werden. Das ist ein Infrarot-Laser-Koagulator, der wiederum dazu benutzt wird, Netzhautschädigungen zu behandeln und den wir dann experimentell nutzen, um jetzt kleine Netzhautschädigungen modellartig in den 6 mm großen Rattenaugen oder den 3 mm im Durchmesser großen Mäuseaugen zu machen. Da muss man dann mit viel feineren Methoden ran. Man muss ein Operationsmikroskop verwenden, einen ganz besonderen Strahlengang für den Laser aufbauen. Und dann kann man einen Laser, der in das Operationsmikroskop eingekoppelt ist, ganz fein in der Netzhaut positionieren und kann genau an den Stellen, wo man möchte, um bestimmte Hirnregionen diesem Verlust der Aktivität auszusetzen, kann man dann ganz kleine Läsionen machen, hier 1,5 oder hier 0,6 mm große Läsionen in diesen Augen. Das sind Schädigungen, die das Tier in dem Verhalten gar nicht wahrnimmt. Die würden Sie als Mensch, da kommen wir am Ende nachher drauf, wie das bei den Menschen sich auswirkt, würden Sie auch nicht wahrnehmen. Das ist ein ganz besonderer Punkt. Das ist nämlich dann das Ergebnis der Selbstreparatur, dass Sie es nicht wahrnehmen. Es ist nicht so, dass es dann weg ist. Sie nehmen es nur nicht mehr wahr. Gut, was findet man, wenn man so einen Schaden hat in der Sehrinde? In der Netzhaut tritt eine Läsion auf, eine Schädigung. Daraufhin ist ein Teil der Hirnrinde blind. Denn hier gibt es ja keine Sehnervenzellen mehr, keine Photorezeptoren, keine Sehzellen. Und dann gibt es auch keine Information mehr aus dem ganzen Bereich, so ein Ausschnitt einer Netzhaut dann, der zum Gehirn geht. Daraufhin haben wir im Gehirn eine blinde Region, das nennen wir eine Läsionsprojektionszone. Das ist der Bereich, wo die Läsion sich abbildet auf der Landkarte des Gehirns. Und wenn man aber dann eine Zeit wartet, dann beginnt eine Auffüllung dieser stummen Region, die ganz blind ist, mit neuer Aktivität. Und die wandert so vom Rand in diese aktivitätsfreie Zone ein. Und wenn diese Zone nicht zu groß ist, dann wird die gesamte Zone mit Aktivität wieder aufgefüllt. Und wir haben am Ende wieder auch durch Licht auslösbare Aktivität in dem Bereich, der zuvor durch die Schädigung erblindet war. Aber, und das ist logisch, hier kann keine Information mehr herkommen. Das ist nun mal kaputt. Was man hier oben als Aktivität findet und auch quasi sieht, wenn man diese Schädigung hat, ist die Information, die hier vom Rand kommt. Wir sehen den Rand aufgefüllt von allen Randseiten her, komplett aufgefüllt in dieser blinden Region. Die Region sieht wieder, aber die sieht das, was hier am Rand an Aktivität ausgelöst wird. Und während das passiert, also während diese Aktivierung vom Rand ins Zentrum dieser Läsionsprojektionszone reinwandert, das dauert bei Katzen so in der Größenordnung von 12 Wochen, bis eine relativ große Schädigung sich wieder neu organisiert hat. Und dann sieht man über diese Wochen hinaus, also diese verschiedenen Farben hier, die zeigen Aktivitäten an, die man mit Mikroelektroden messen kann, in einem Bereich, der vorher absolut stumm war. Und da sieht man, dass nach 2 Wochen zum Beispiel die Aktivität vom Rand schon wieder so 1,5 Millimeter in diesen stummen Bereich reingewandert ist und dass da eine hohe Aktivität vorliegt, viel höher als normal. Hier draußen ist normal. Da ist also dieser Auffüllungsprozess wird begleitet von einer Übererregbarkeit. Die Übererregbarkeit hat wieder was zu tun mit dieser Synapsenverstärkung, denn wenn Sie eine hohe Erregbarkeit haben, sind die Synapsen sehr stark miteinander beschäftigt, die Zellen über ihre Synapsen, und dann werden die verstärkt und man kann neue Verbindungen knüpfen auf der Basis solcher Erregung. Und das sieht man dann auch, dass diese Übererregung mit der Zeit, hier war es nach 2 Wochen, nach 4 Wochen ist es schon hier, da reinwandert und dass sich die Zellen, die dahinter liegen, dann langsam schon wieder normalisieren. Nicht diese grüne Kurve, die ist hier schon wieder im Normbereich, wo 2 Wochen früher noch die Zellen aller übererregbar waren. Die beiden Kurven geben hier nur an die spontane Erregbarkeit der Zellen und hier die durch Licht ausgelöste. Man kriegt also wirklich, wie ich gesagt habe, hier drin ganz normale, erstmal viel zu große Lichtantworten, die aber nach einem Jahr dann alle normalisiert sind und die Ausfüllung ist dann abgeschlossen. So, dieser Grundprozess, den wollten wir weiter verstehen. Und deshalb sind wir auf die Ratten übergegangen und bei den Ratten habe ich zusammen mit Dirk Jahnke, der auch bei uns an der Ruhr-Universität in der Neuroinformatik arbeitet, also haben wir zusammen Experimente gemacht mit einer ganz besonderen Methode, die möchte ich jetzt mal wieder erklären, weil das ist wieder so eine dieser neuen Methoden, wie man jetzt nicht mit Mikroelektroden die Aktivität des Gehirns anguckt, sondern mit Methoden, wo man praktisch Bilder herstellen kann, wo man die Traumidee dabei war früher schon immer, man möchte am liebsten auf so ein Gehirn drauf gucken und möchte die Lämpchen leuchten sehen, da wo Aktivität ist. Und diesem Traum sind wir über die Jahre, das haben wir in den 60er Jahren geträumt und über die letzten Jahrzehnte ist das immer wahrer geworden mit unterschiedlichen Ansätzen, die ich jetzt auch noch zum Teil vorstellen möchte. Also man kann jetzt hier zum Beispiel nach den Rattenläsionen mit einer Kamera auf das Rattengehirn gucken. Das will ich, glaube ich, überspringen, wenn ich auf die Uhr gucke. Man kann mit der Kamera auf das Rattengehirn gucken und kann jetzt diese Zellen praktisch baden in einem Fluoreszenzfarbstoff. Man lässt die praktisch mal so eine Stunde in diesem Fluoreszenzfarbstoff baden, diese Zellen. Dann diffundiert der Stoff in die Zellen rein. Und dieser Farbstoff hat die Eigenschaft, seine Fluoreszenz zu verändern, genau parallel dazu, wie erregt die Zelle ist. Also wenn die Zelle, man spricht von spannungsabhängigen Farbstoffen, und diese spannungsabhängige Farbstoff, das ist ja so ein blauer Farbstoff, der ist eben stark erregt, wenn die Zelle eine sehr hohe Spannung aufweist, also sehr stark depolarisiert ist und ist wenig, fluoresziert wenig, wenn die Spannung niedrig ist. Und wenn man das also macht, dann kann man jetzt mit der Kamera praktisch über diese Spannungsabhängigkeit des Farbstoffes genau sehen, ob und welche Zellen in welcher Region aktiv sind. Und das haben wir angewendet auf die Schädigungsthematik. Wir hatten also die kleine Läsion im Rattenauge und jetzt gucken wir uns diesen Farbstoff an. der jetzt, das wiederholt sich immer wieder, dann kann ich es erklären. Also jetzt hier ist die Schädigung im Auge, hier ist der Bereich, wo die Schädigung vom Auge aus hin projiziert, diese stumme Zone. Wir sind 6 Tage nach der Schädigung und wir sehen, dass die Erregung, wenn so ein Lichtreiz das gesamte Auge erregt, jetzt die Sehrinde dieser Ratte erregt, aber an der Grenze dieser Läsionsprojektionszone, dieses blinden Bereichs, praktisch anhält. Sie sehen, wie das leuchtet so auf. Es wird alles gleichzeitig heller. Es ist nicht so, dass das groß wandert. Und dann flaut es wieder ab und jetzt wird der nächste Reiz gegeben. Hier sehen Sie die Zeit laufen. Das Ganze läuft hier über etwa 750 Millisekunden. So nach 160 Millisekunden kommt die Erregung an der Hirnrinde und dann flaut sie ab. So, wenn wir aber jetzt uns genau denselben Vorgang nach 30 Tagen ansehen, nachdem das Gehirn jetzt Zeit hatte zum Reorganisieren, sich selbst zu reparieren, da sehen Sie, jetzt läuft die Erregung los. Und wenn Sie am Rand, wenn Sie genau mal jetzt das beobachten, es läuft ja immer wieder von neuem los, wenn ein neuer Reiz kommt, wenn das den Rand erreicht hat hier, dann scheint so ein Momentchen innezuhalten und dann läuft eine Welle da rein. Und zwar sehr weit in diesen blinden Bereich. Das ist das Ergebnis dieser Wiedererregung des vorher stumm und blind gewordenen Bereichs. Sie sehen, wenn man da jetzt mit einer Mikroelektrode ableitet, dann findet man an den Stellen auch Nervenaktivität. Also man kann das auch elektrisch ableiten, aber der Farbstoff, der zeigt es einem ja. Und man kann dann schön auch nachrechnen, dass die Geschwindigkeit, mit der sich die Welle hier ausbreitet, die entspricht genau der Geschwindigkeit, wie schnell die Nervenfasern, die horizontal im Kortex ziehen, wie schnell die Erregung fortleiten können. Also diese Welle geht genau mit dem Tempo, mit dem die Erregung horizontal durch den Kortex, also durch die Hirnrinde geleitet wird. Damit haben wir einen Hinweis darauf, dass tatsächlich dieser Auffüllprozess offenbar über horizontale Verbindungen im Gehirn fortgeleitet wird. Und zwar bereits in der primären Sehrinde, also nicht erst in ganz hohen Sehregionen, wo man höhere Funktionen hat, sondern wirklich in der Hirnrinde, die die erste Landkarte des Auges im Gehirn ist im Grunde. Dann gehe ich doch schnell mal diese zwei nochmal zurück. Wir haben uns natürlich schon mal angeguckt, wie erregbar diese Zellen und diese Verbindungen in der horizontalen Ebene da sind. Denn wir haben ja die Eingänge von unten in die Hirnrinde, die sind nicht mehr aktiviert, weil die Netzhaut dort kaputt ist und da keine Impulse mehr hochsenden kann. Und wir haben die gesunden Eingänge von der Seite her. Die Zellen in dieser Läsionsprojektionszone sind ja alle normal. Die sind lebendig, gesund, ungeschädigt. Der Schaden liegt ja viele, viele Millimeter entfernt im Auge. Also die sind alle aktiv und normal, nur die haben keine Information mehr. Jetzt können Sie die horizontale Information durchaus aufnehmen, aber dazu müssen Sie die Verbindungen neu knüpfen. Und um die Verbindungen neu knüpfen zu können, brauchen Sie Erregung. Und wenn man diese Methode anwendet, diese sogenannte Patch-Clamp-Ableitungsmethode in Hirnschnitten, das sind also keine Tiere im Ganzen, sondern das sind Schnittpräparate, aber lebendige, dann kann man mit der Methode, die für die Sackmann und Neher, die beiden deutschen Neurophysiologen, Nobelpreis bekommen haben, kann man jetzt hingehen, kann so eine Zelle ansaugen an so eine Glaspipette. Das macht man in der Tat mit dem Mund. Man saugt die über ein Röhrchen an und wenn man die dann dicht, die Zelle direkt an der Glaspipette hat, dann gibt es eine Verbindung zwischen der Glaspipette und der Zelle, die ist so fest, dass man da ein Gigaohm, das ist also ein riesiger Widerstand, einen riesigen Widerstand hat, der diesen Bereich hier versiegelt. Und dann kann man da noch ein bisschen weiter lutschen und dann hat man ein kleines Löchlein in der Membran und dann hat man praktisch diese Zelle komplett in der sogenannten Ganzzellkonfiguration an der Glaspipette hängen und dann kann man die Aktivität dieser gesamten Zelle hervorragend studieren, kann erregende Ströme, man misst dann Ströme, erregende Ströme und hemmende Ströme messen. Und dann kann man gucken, wie verhalten die sich denn, wenn ich die horizontalen Eingänge und die vertikalen reize. Und dann sieht man, jetzt nur ganz kurz zusammengefasst, dass die vertikalen Eingänge völlig in Balance bleiben. Die sind ebenso stark gehemmt wie erregt und dieser Quotient erregende Ströme durch hemmende Ströme bleibt in Balance in Kontrollen genauso wie in läsionierten Tieren. Aber die horizontalen Eingänge nach einer Läsion gehen komplett aus dieser Balance heraus. Die erregenden Eingänge werden viel stärker, die Hemmenden werden zurückgenommen und damit kommen die Zellen in einen Zustand, den wir vorhin uns ja schon mal gewünscht hatten. An den Synapsen brauchen wir ordentlich Erregung und nur wenn wir die haben, können wir neue Verbindungen knüpfen. Und die sind jetzt in der Situation, dadurch, dass die Erregung so stark bevorzugt wird, für die horizontalen Eingänge, dass die horizontalen Eingänge jetzt neue Verbindungen machen können. Und das hatten wir ja in den anderen Bildern, die ich gerade gezeigt habe, gesehen, dass dieses wirklich stattfindet innerhalb der ersten 30 Tage. So, jetzt gehen wir weiter. Eine andere Methode, die auch so eine Art Zaubermethode ist, aber ohne jegliche Farbstoffe auskommt, ohne jeglichen zusätzlichen Eingriff, ist die optische Darstellung sogenannter intrinsischer Signale, also Signale, die im Hirngewebe schon vorhanden sind, ohne dass ich daran irgendwas manipuliere und ohne dass ich da irgendwelche Chemikalien anwende oder Farbstoffe einsetze. Und zwar liegt das daran, dass die Sauerstoffverbraucher im Gehirn ja unterschiedlich sind an den Stellen, wo das Gehirn aktiv ist und an denen, wo es nicht aktiv ist. Und dann kommt ein wunderbarer Umstand uns zu Hilfe. Das hat Amiram Greenwald übrigens diese Methode in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts gefunden, dass man nämlich beobachtet, dass Hämoglobin, der Blutfarbstoff, je nachdem, ob er Sauerstoff beladen ist oder nicht mit Sauerstoff verbunden ist, unterschiedlich Licht absorbiert. Und zwar, wie Sie an der Stelle sehen, für oranges Licht wird durch das nicht oxygenierte, nicht sauerstoffbeladene Hämoglobin mehr Licht absorbiert, hier ist die Absorption nach oben aufgetragen, als von sauerstoffbeladenem. Also das heißt, Regionen im Gehirn, die aktiv sind, verbrauchen viel Sauerstoff. Wenn sie viel Sauerstoff verbrauchen, ist das Hämoglobin nicht oxygeniert. Und wenn es nicht oxygeniert ist, absorbiert es viel Licht. Und dann wird also, wenn man Licht draufleuchtet, von der richtigen Wellenlänge, nämlich hier 605 Nanometer oranges Licht, dann wird davon weniger reflektiert. Jetzt nimmt man eine Kamera, die sehr hochauflösend ist, und diesen Unterschied, der ist ungefähr ein Tausendstel, der Unterschied zwischen Regionen, die aktiv sind und die nicht aktiv sind. Ein Tausendstel Unterschied. Aber das kann man so rausverstärken, dass man dann in den Bildern dieser Kamera im Rohmaterial sieht, dass es so dunkle Regionen gibt, die sind aktiviert, und so helle Regionen, die sind nicht aktiviert. Das sind jetzt Rohdaten, so würde die Kamera das auswerfen, dieses Ergebnis. Dann kann man hingehen, kann ganz bestimmte Reize nehmen. In diesem Fall nimmt man zum Beispiel orientierte Reize, vertikale und horizontale, und stellt fest, wenn ich die vertikalen Reize nehme, dann sind diese mit den roten vertikalen Balken versehenen Regionen aktiv. Das ist eine Seerinde, das ist eins der Kartenmerkmale der Seerinde, dass es Orientierungen an bestimmten Stellen abbildet und andere Orientierungen an anderen. Und das sehen Sie genau hier. Die Vertikale ist hier. Wenn ich aber die horizontale Reizung verwende, dann sind die Bereiche, die grünen, dunkel und aktiv, die vorher hell und inaktiv waren. Und umgekehrt sind die roten Balken hier, die roten Bereiche, die hier aktiv waren, also dunkel, sind jetzt hier die hell sind. Also so ein Reiz erregt bestimmte Stellen und ein anderer Reiz, der horizontale, andere Stellen in einem Seekortex, in einer Seerinde. Und wenn man das dann alles mit dem Computer verarbeitet, dann kriegt man so eine Landkarte, wo man farbkodiert jetzt sagen kann, alle vertikal erregten Bereiche sind hier rot, alle horizontal erregten sind grün, alle in dieser Richtung schrägen sind gelb, die anderen, die darauf senkrecht stehen, blau. Und die Zwischenbereiche kann man dann noch farbkodieren, dann kriegt man diese sogenannte Orientierungskarte. Man kann das aber nicht nur für Orientierung machen, man kann das auch zum Beispiel für den Ort im Gesichtsfeld machen. Und dazu haben wir es gebraucht, als wir angefangen haben, mit den Mäusen dieses selbe Modell wieder untersuchen zu wollen. Und da musste erstmal nämlich gezeigt werden, haben die Mäuse überhaupt so eine Landkarte im Gehirn? Oder haben die vielleicht ein viel gröberes System, was nicht so gut Orts auflöst? Und dann geht man hin und beleuchtet verschiedene Orte im Gesichtsfeld. Hier sitzt die kleine Maus, die guckt da nach vorne und dann hat sie einen Reizschirm vor sich und sieht jetzt an verschiedenen Stellen Reizung in diesem Gesichtsfeld. Diese Stellen sind wieder farbmarkiert und hier sieht man, wie das Ganze dann auf der Hirnrinde sich abbildet bei einer Maus auf der gegenüberliegenden Seite, also was sie hier dargestellt, gezeigt kriegt, zeigt sich auf dieser Seite des Gehirns dann bei ihr und zeigt in der Tat eine ähnliche Landkarte der Erregung, wie wir sie auch bei Menschen, Affen, Katzen, allen Tieren eigentlich, die wir so kennen, finden. So, das war jetzt gezeigt, diese Landkarte gibt es und dann kann man natürlich hingehen und kann gucken, was passiert mit dem Loch in der Landkarte bei der Maus, füllt die sich denn auch auf oder ist das bei der anders? Dann geht man hin, macht diese intrinsischen Bilder der Aktivität der Hirnrinde von einer Maus, man hat diese frische Läsion, dann sieht man am Tag 0 der Läsion ist da ein dunkles Loch in der Landkarte. Das ist genau diese Läsionsprojektionszone. Und bei einer kleinen Läsion fühlt sich das relativ lang, bei einer großen Läsion relativ langsam auf. Hier innerhalb von etwa 70 Tagen ist das Loch weitgehend aufgefüllt durch Aktivität. Bei kleineren Läsionen geht das schneller, vielleicht schon unter 20 Tagen, wie in diesem Beispiel. Und damit war gezeigt, jawohl, wir können die Maus jetzt nehmen, um detaillierter nachzugucken, was macht das Gehirn denn da, während es diese Löcher stopft. Und dazu gibt es eine noch interessantere und noch kniffligere neue Methode. Das ist die sogenannte Multiphotonenfluoreszenzmikroskopie. Die ist als Methode auch noch ein bisschen jünger als die anderen und die leistet was unglaublich Tolles. Man arbeitet wieder mit Fluoreszenz, also mit einem Farbstoff, der durch bestimmte Wellenlängen angeregt wird. Also da müssen Photonen her, die die Anregung machen. Jetzt hat man dazu eine zweite tolle neue Entwicklung, das sind die Möglichkeiten, transgene Tiere herzustellen, was ja bei Mäusen besonders gut geht. Und es gibt transgene Tiere, denen hat man ein Gen so angekoppelt, dass bestimmte Nervenzellen, die den Promoter für dieses Gen, also die praktische Kopplungsstelle dafür haben, lebenslang leuchten, wenn man sie anregt. Das heißt, dann hat man zum Beispiel erregende Zellen oder hemmende Zellen einer bestimmten Art, die hat man genetisch mit dieser Markierung versehen, dass sie fluoreszieren, ein sogenanntes grünes fluoreszierendes Protein wird da dran gekoppelt und dann werden die lebenslang bei diesem Tier fluoreszieren, wenn man sie mit der richtigen Wellenlänge anregt. Und hier sehen wir so Pyramidenzellen zum Beispiel in einem Gehirn von einer Maus, die über dieses grüne fluoreszierende Protein jetzt sichtbar gemacht worden sind. Und die eben leuchten, dass die Farbstoffe, die man so künstlich daran gibt, die verblassen. Die können nicht ewig funktionieren. Diese genetisch fluoreszierenden Zellen fluoreszieren lebenslang. Und dann kann man sie mit dieser Methode untersuchen. Und wenn man ein normales Fluoreszenzmikroskop nimmt und anregt, dann kriegt man, wenn das so die Dicke einer Hirnrinde wäre, dann werden alle Zellen, die in diesem blauen Kegel liegen, werden alle angeregt. Damit kriegt man unheimlich viel erregte Zellen und ein unheimlich unscharfes Bild, weil natürlich alle, die sich überlagern, die hier übereinander liegen. Dann wurde die Methode dieser Multiphotonen-Fluoreszenzmikroskopie entwickelt. Und die ist nun so, dass ein Photon nicht genügt, um die Fluoreszenz auszulösen. Man braucht jetzt noch ein zweites Photon, was an derselben Stelle auf die Zelle trifft, um dort dann die Erregung, die Fluoreszenz auszulösen. Und dadurch diese Notwendigkeit, dass zwei zugleich wirksam werden müssen an einem Ort und durch eine entsprechende Fokussierung der beiden Strahlen, kann man jetzt das in einer Ebene hier erreichen, dass diese beiden Strahlen zusammenkommen. Aber hier oberhalb und unterhalb ist das nicht der Fall. Und damit kriegt man nur noch an dieser einen kleinen Stelle die Erregung. Das sieht man hier in diesem Reagenzglas. Das ist die herkömmliche Anregung im Fluoreszenzmikroskop. Man hat das ist die fluoreszierende Flüssigkeit und die gesamte Flüssigkeit leuchtet auf, wenn man die Flüssigkeit, jetzt die Fluoreszenz hier anregt. Beim Multiphotonenmikroskop sehen Sie nur diesen kleinen Punkt hier. Ich hoffe, Sie können den sehen, auch noch von weiter hinten. Das heißt, das ist wirklich eine punktförmige Erregung. Und dadurch kriegt man ein ganz scharfes Bild und man kriegt eine Auflösung in lebenden Zellen, unter anderem, da wird es jetzt gleich angewendet, in lebenden Zellen, die dann wirklich in der Größenordnung von besser als ein Tausendstel Millimeter ist. Also das ist eine ganz feine Auflösung. Man kann Details von Strukturen in kleinstem Maße sehen durch diese punktförmige Anregung mit dieser nicht ganz billigen Methode. Also das Gerät, was bei uns im Research Department läuft, hat so ungefähr 850.000 Euro gekostet. Aber das macht auch tolle Sachen. Zum Beispiel, also erfunden wurde das Ganze als eine Methode, erstmal sich anatomische Schnitte anzugucken. Da hat man einfach unter das Mikroskop so einen Schnitt gelegt, dann hat man mit dem Gerät da drauf geguckt und hat dann sich über diese schöne, feine Auflösung gefreut. Aber über die Jahre sind die Leute auf die Idee gekommen, weil wir ja die transgenen Tiere haben, die diese schönen leuchtenden Zellen im Gehirn lebenslang mit sich rumtragen, da wäre es doch schön, auch über längere Zeiträume im Leben mal die angucken zu können. Und dann sind die auf die Idee gekommen und haben einfach ich weiß nicht, wie viele von Ihnen solche histologischen Präparate kennen. Das sind so Objektträger, das sind Glasplatten mit so einer kleinen, dünnen Glasplatte nochmal abgedeckt und dazwischen liegt das Gewebe. Was die gemacht haben jetzt ist, die haben einfach die Glasplatte genommen und haben sie auf das Gehirn dieser Maus gelegt und dann lag eben unter der Glasplatte nicht ein Schnitt, sondern da unter der Glasplatte saß die Maus. Aber die konnte man natürlich jetzt auch in dieses Mikroskop setzen und dann konnte man mit dem Licht in dieses Gehirn gucken und dann kann man Sachen sehen, die man natürlich sonst niemals sehen kann, nämlich bei einem und demselben Tier kann man gucken, bei einer Nervenzelle, die man immer wieder identifizieren kann, da fragt man sich wie, also man kann Tage später in so ein Gehirn gucken und man kann dieselbe Zelle wiederfinden und man kann dieselbe Stelle von dieser Zelle wiederfinden, das ist nämlich hier gemacht worden. Und kann dann gucken, was ändert sich an dieser Zelle über bestimmte Tage hinweg oder auch Stunden. Und der Trick, warum man das immer wieder findet, ist einmal natürlich, man hat einfach so eine Einstellung am Gerät, Koordinaten, die Stelle fährt man erstmal so an, das ist aber nicht genau genug, um jetzt eine identische Zelle wieder erkennen zu können. Aber dann müssen Sie sich vorstellen, im Gehirn diese Verbindungen, die Axone, die Ausläufer der einzelnen Nervenzellen, die bilden ganz, ganz typische Muster. Also da überkreuzen sich jetzt hier zwei Nervenfasern und daneben liegt so ein Zellkörper. Und dieses Muster, das finden Sie genauso immer wieder. Das ändert sich nicht. Was sich ändert, sind diese Kontaktstellen. Unsere Synapsen, die ändern sich. Aber die sind eben auf diesen Ausläufern der Zellen. Und da kann man diese kleinen Bubbel, die wir hier sehen, diese kleinen Auftreibungen oder die kleinen Dornen finden und die kann man jetzt angucken. Die wachsen und verschwinden, je nachdem, ob an der Stelle eine Synapse ist oder keine Synapse ist. Und dann kann man wirklich sehen, dass jetzt mit dieser Methode schon in den ersten Stunden, nachdem die Netzhaut ausgefallen ist, da oben in der Hirnrinde die hemmenden Zellen, ich will da nicht zu sehr ins Detail gehen, aber die Dornen und diese kleinen Auftreibungen dieser hemmenden Zellen, das sind jeweils die eine Seite und die andere Seite einer Synapse, also die sogenannte präsynaptische Seite, die Seite, wo es reinkommt mit der Information, und die postsynaptische Seite, da wo die Information aufgenommen wird. Beide zusammen reagieren ganz früh bei den hemmenden Zellen, gar nicht bei den erregenden, nämlich schon nach 6 Stunden gehen die Eingänge an diesen hemmenden Zellen weg, nach 24 Stunden gehen die Ausgänge von den hemmenden Zellen weg. Das dahinterliegende System wird enthemmt, die Erregung kann hochkommen, also wieder die Situation, die wir brauchen, um neue Verbindungen zu knüpfen. Und auch die Funktion der hemmenden Zellen kann man messen. Die Frequenz der hemmenden Potenziale oder Ströme geht nach 48 Stunden eindeutig in die Knie. Damit geben die hemmenden Zellen den erregenden Zellen den Weg frei. Die sagen, hier kommt keine Information mehr. Ich gebe euch frei, ich hemme euch nicht mehr, damit ihr noch erregt werden könnt. Das ist also jetzt so, falls die sprechen könnten. In der zweiten Phase, ab 3 Tagen, da fangen dann die erregenden Zellen an und fangen an, wie wild, neue Synapsen auszuprobieren. Also ein bisschen wahrscheinlich wie in der frühen Entwicklungszeit. Man weiß noch nicht, funktionieren die oder nicht, aber man legt immer wieder neue an. Und das kann man darin sehen, dass der Umsatz von synaptischen Kontaktstellen, also dass welche neu kommen, wieder weggehen, neu kommen, wieder weggehen, der ist ganz hoch in diesen Tagen ab dem 3. Tag, etwa bis hier in diese mittleren Zeiten nach 1 Monat. Das kann man eben über die Lebensdauer dieses Tieres an demselben Abschnitt einer Nervenzelle immer wieder ansehen. Die blauen hier, die sind stabil, die sieht man auch, die sieht man also nach 3 Tagen, aber nach 72 Tagen immer noch. Die gelben, die gehen irgendwann verloren, hier sind sie weg. Und die grauen, das sind welche, die neu gekommen sind, war hier nicht da. Plötzlich ist hier so eine Kontaktstelle. Und das kann man dann um Tausenden analysieren und stellt dann fest, dass eben dieser Umsatz in dieser Zeit zwischen 3 Tage nach der Schädigung und 2 Monaten riesengroß ist und danach wieder so niedrig wie im Normalfall. Auflösung, Knüpfung von Kontakten. Aber ab dieser mittleren Zeit hier kommt die 3. Phase. Ab den so etwa 2 Wochen bis in die späten Phasen findet man immer mehr solche Verknüpfungen, die neu gebildet wurden und dann aber wieder stabilisiert sind und nicht wieder weggehen. Das sind alle die, die jetzt hier grau angezeichnet sind, neu und dann dauerhaft aufrechterhalten. Und die werden in der mittleren und späten Phase ganz häufig, sodass man am Ende sehen kann, ein Tier, was überhaupt keinen Schaden hat, hat auch so einen Umsatz im Gehirn. Das ist nicht so, dass das ist jetzt wieder, es ist nicht alles, dass es so bleibt, wie es ist, sondern es ist dauernd ein Umsatz von Kontaktstellen, die auch immer durch neue, durch dauernde Benutzung wieder stabilisiert werden müssen. Und das ist auch, wenn gar kein Schaden ist. Das ist in jedem Gehirn, dass immer wieder Kontaktstellen sich neu bilden und neu stabilisiert werden müssen durch Nutzung. Wenn das nicht passiert, ist man sie los. Und hier sieht man also bei dem Tier, was keine Schädigung hat, sind auch nach 72 Tagen 40% aller Kontakte einmal abgebaut und wieder neu aufgebaut worden. Aber da, wo die Schädigung war und wo das Gehirn auch, was die Landkarte angeht, neu organisiert werden musste. Die Verknüpfungen müssen einfach abgebaut und neu gemacht werden, weil die anderen gar nicht mehr aktiv sind. Da hat man in diesen 70 Tagen 90% aller Verknüpfungsstellen einmal komplett verloren und komplett stabil neu gebildet. Ja, was heißt das jetzt für einen Menschen? Und da hat man das schon ganz früh beobachtet. Die Holländer Gerrits und Timmermann haben bereits 1969 dieses Ergebnis beschrieben, was ich Ihnen hier sage. Ein Mensch, der eine Netzhautschädigung hat, so ähnlich wie unsere Katzen, Ratten und Mäuse, sieht nach einiger Zeit nach der Schädigung Folgendes. Die haben den Versuch gemacht, die haben den vor eine weiße Wand gesetzt, es war dunkel im Zimmer, und dann haben sie ein farbiges Quadrat, großes Quadrat auf die Wand projiziert, genau da, wo er hingeguckt hat mit seiner Schädigung. Und in dem Moment, wo sie das angeschaltet haben, rund um die Fädelung herum war es blau, dann sagte der Patient, ich sehe ein blaues Quadrat. Kein Loch im Quadrat, nichts. Ich sehe ein blaues Quadrat, durchgehend blau. Das passt natürlich zu unserem Auffülleffekt und das ist nicht so, dass das eine Zeit braucht, wenn das Licht angeht, dann läuft das so langsam voll, sondern es ist offenbar fertig vorquadratet, wenn das Licht angeht, sagt er, ich sehe ein blaues Quadrat. Das heißt im wirklichen Leben natürlich, wenn ich jetzt hier ein normales Sehsystem habe, dann wird sich dieser blaue Luftballon hier auf meiner Hirnrinde schön darstellen in der Umgebung dieses grünen, buschigen Baumes. Wenn ich aber die Netzhautschädigung habe, dann habe ich hier diese Läsionsprojektionszone, die dann aber von der Umgebung, von dem buschigen Baum, wieder aufgefüllt wird. Und damit denke ich, ich sehe da einen grünen Baum, dass da ein Luftballon ist, weiß ich nicht. Das zeigt mir die zentrale Reorganisation, hat natürlich eine gewisse Gefahr auch in sich, denn stellen Sie sich vor, Sie sind zum Beispiel Autofahrer, Sie nehmen wirklich Ihre Schädigung nicht wahr. Das berichten auch viele Patienten, zum Beispiel auch Patienten mit dem grünen Star, also Glaukompatienten, dass sie ihre Schädigungen nicht wahrnehmen. Sie bemerken sie eventuell dadurch, dass sie mal in irgendeinen Gegenstand reinlaufen, den sie nicht gesehen haben und dann fällt ihnen auf, ich habe den ja nicht gesehen. Aber wahrgenommen haben sie den Gegenstand nicht. Sie haben es nur gemerkt, dass er da ist, weil sie mit ihm kollidiert sind. Also das ist die Situation, die im Grunde bei dem rauskommt, was ich Ihnen jetzt modellhaft vorher erzählt habe. Das wiederum ist gar nichts Besonderes. Die meisten von Ihnen haben sicher von Phantomschmerzen gehört. Und genauso wie es Phantom und ein Schmerz ist natürlich auch nur eine Sinneswahrnehmung, wenn auch eine unangenehme, aber wie auch andere. Auch das Fühlen ist natürlich aus demselben Sinnessystem eine Wahrnehmung. Und in der Fühlrinde, dem sogenannten somatosensorischen Kortex, hat Ramachandran das schon vor 20 Jahren jetzt ungefähr gezeigt, dass nach dem Ausfall zum Beispiel eines Unterarms und der Hand diese Phantomgefühle kommen. Und das Experiment, das er gemacht hat, ging so, er hat dann bei den Patienten hier zum Beispiel die Wange gereizt, also die Hand ist nicht mehr da, er reizt die Wange und der Patient sagt, ich spüre so ein Kribbeln am Daumen. Er hat ja gar keinen Daumen mehr an der Stelle, aber er spürt das. Oder er kratzt hier unten am Kinn in dieser Region, dann war es der kleine Finger und hier war es der Zeigefinger. So hatte der also eine neue Landkarte seiner verlorenen Handregion im Gesicht und eine weitere hatte er hier am Stumpf des Armes oberhalb des verlorenen Unterarms. Auch da waren wieder Regionen, wenn man dort also anfing zu stimulieren, zu reizen, dann sagte er, jetzt spüre ich meinen Daumen, jetzt spüre ich den kleinen Finger. Und so weiter. Und wenn man sich das hier oben auf dieser Landkarte der Fühlrinde, dieses somatosensorischen Kortex ansieht, dann sieht man, das ist genau die Situation, wie vorher fürs Sehen beschrieben. Hier sind die verschiedenen Körperteile in der Landkarte der Körperoberfläche auf der Fühlrinde. Hier ist der Kopf, hier ist die Hand, hier ist der Unterarm, Oberarm, dann der Rest des Körpers. Hier ist der Riesenkopf noch hier unten mit der Zunge. Und direkt benachbarte Regionen, so wie bei unserem Sehexperiment auch, die direkt benachbarten Regionen sind hier der Oberarm direkt in der Nachbarschaft des Unterarms und der Hand. Und hier direkt in der Nachbarschaft des Daumens und der Hand liegt das Gesicht mit hier den Wangen und so weiter. Also und dann ist es auch wieder so, die Information geht von hier in die richtige Projektion, nämlich zum Beispiel in die Wangenregion des Auges. Aber die hat jetzt mittlerweile ebenfalls Kontakt aufgenommen über horizontale Verbindungen mit der Daumenregion. Und dann sagt er eben, ich fühle jetzt den Daumen. Und das ist genau dasselbe, was wir nach den Sehlesionen erleben, wenn dieser Ort gereizt wird und wir meinen, wir sehen etwas hier, weil es nämlich erst normal hierhin transportiert worden ist und dann hierüber abgebildet worden ist. Und das alles, damit komme ich jetzt zum Schluss so langsam, das alles ist etwas, was das Gehirn sowieso die ganze Zeit macht. Bei Ihnen allen, bei mir, das macht die ganze Zeit Dinge, die nicht wirklich da sind. Und dann zwei schöne Beispiele dazu, also alle optischen Täuschungen sind dafür Beispiele, aber ich bringe jetzt mal nur 1,5 Beispiele dazu. Die eine Sache ist dieses hier. Jetzt müssen Sie mal was probieren. Das wird nicht bei allen gehen, weil die Entfernung entscheidend ist. Ich empfehle allen mal, das linke Auge zu schließen und auf das schwarze Kreuz zu gucken. Vielleicht den Kopf ganz leicht nach links zu neigen. Und dann müsste, während Sie da hingucken, für die, wo es funktioniert, ich muss jetzt gleich mal weggehen, um Ihnen nicht den Blick zu nehmen, für die, wo es funktioniert, da müsste jetzt auf dem Weg des roten Punktes, auf den Sie nicht schauen, Sie schauen nur auf das schwarze Kreuz, da muss der rote Punkt mal eine Zeit lang verschwinden und dann wiederkommen. Wenn man die mir sagen, in den Entfernungen, wo das funktioniert, das würde mich jetzt interessieren, weil, also hier vorne funktioniert es, dann wird's, ja, da geht es bis zur Mitte hin, hinten wird es nicht mehr gehen, weil da müsste der Abstand hier vorne größer sein, weil das, so, die das sehen, die werden jetzt auch Folgendes sehen. Dass nämlich das Gehirn, das, was Sie da gerade gesehen haben, das ist Ihr blinder Fleck. Das ist der blinde Fleck, der dadurch entsteht, dass in dem einen Auge diese blinde Stelle ist, wo der Sehnerv austritt. Wenn Sie beiden Augen offen haben, geht das nicht, weil dann schaut das andere Auge nämlich mit einer nicht blinden Stelle auf denselben Ort und dann können Sie den blinden Fleck nicht wahrnehmen. Wenn Sie aber ein Auge zumachen, dann sehen Sie, dass hier irgendwo die Wahrnehmung ausfällt, wenn dieser rote Punkt durch Ihren blinden Bereich geht. Aber jetzt kommt das Auffüllen, was auch normalerweise immer passiert. Das ist sowas, was das Gehirn halt einfach immer macht. Wenn Sie diejenigen, die es jetzt vorher gesehen haben, wenn die jetzt mit dem linken Auge, mit dem rechten Auge wieder hier fixieren, die müssten jetzt eigentlich, und ein bisschen vielleicht den Kopf noch nach ganz leicht so 5 Grad nach links neigen, dann müssten Sie diesen roten Fleck nicht sehen. Sie werden das Gefühl haben, es ist ein durchgehender blauer Streifen. Das ist das Auffüllen, was immer im Gehirn passiert, von Geburt an, nachdem der blinde Fleck einmal so aufgefüllt worden ist. Das ist auch fest verdrahtet. Wenn Sie dann den Kopf weiter drehen, oder dann sehen Sie plötzlich, wie das rote Quadrat wieder aufscheint. Also da haben wir ein Auffüllen. Sie sehen aber nicht nichts an der Stelle, sondern Sie sehen wirklich den blauen Streifen. Und diese Auffüllung geht noch weiter, die ist sehr komplex. Es ist sogar so, für die, wo es funktioniert hat, wenn die jetzt wiederum auf dieses schwarze Kreuz gucken, und hier haben wir diese Kieselsteine, dann wird, wenn Sie es richtig, auch Ihren Kopf vielleicht ein bisschen nach links neigen, wenn Sie Glück haben, verschwindet dann diese rote Fläche, diese schraffierte rote Fläche. Und für die, wo die verschwindet, die werden den anderen berichten können, dass sie an der Stelle nicht etwa nichts sehen oder blind sind, sondern dass sie an dieser Stelle diese Kieselsteine sehen. Also diese Auffüllung geht bis zu so komplexen Dingen, die müssen nur sich wiederholen. Das ist wie so ein Busch eben auch mit Blättern, so füllt auch so eine Fläche mit Kieselsteinen diesen blinden Bereich auf. Und auch in anderen Zusammenhängen im Leben macht das Gehirn dauernd solche Auffüllungen. Wenn Sie sich hier zum Beispiel diese Canissa-Figuren, dieses Canissa-Dreieck, dieses Viereck, die gibt es ja gar nicht, die sind ja gar nicht da. Sie sehen das weiße Dreieck und den weißen Viereck, die sind ja gar nicht da, die ergänzt Ihr Gehirn nur, auch durch einen Auffüllungseffekt, wenn Sie so wollen, weil Ihr Gehirn sich sagt, wenn so eine Situation vorliegt, dann muss da irgendein Objekt sein, das diese schwarzen Objekte verdeckt. Und wenn das solche Verdeckungen erzeugt, dann muss das wohl so ein Dreieck sein. Dann sehen Sie plötzlich dieses weiße Dreieck oder das weiße Quadrat. Eine andere Situation, wo Sie auch nochmal sehen, was das Gehirn so alles ergänzen kann, was Sie eigentlich nicht sehen, ist dieses hier. Das wird auch mein letztes Beispiel dann sein. Sie sehen diese ganzen gelben Stücken, sinnlose Objektteile vielleicht oder auch Objekte, wer weiß. Aber wenn Sie eine andere Situation sehen, also vielleicht ist Ihnen gerade irgendwie, Tintenfass gibt es ja nicht mehr, aber wenn Ihnen ein Tintenfass umgefallen wäre, jetzt sehen Sie ja vielleicht was anderes. Sie sehen plötzlich, ich höre es schon, Sie sehen diese Bs, diese Buchstaben. Das macht aber nur Ihr Gehirn, die sind ja gar nicht da. Denn Ihr Gehirn, also da sind nur, ist nur das. Und die Tatsache, dass das plötzlich verdeckt scheint, bringt Ihr Gehirn dazu, das Richtige zu ergänzen. Das sind also Dinge, die das Gehirn immer macht. Das heißt, nach Schädigung, wenn so ein Defekt wieder neu verdrahtet und aufgefüllt wird, macht das Gehirn eigentlich nichts anderes, als es sowieso auch bei normalen Funktionen lebenslang macht. So, an der Stelle möchte ich dann das kurz nochmal zusammenfassen. Wir haben uns erst angesehen, dass also nach solchen Läsionen das Nervensystem bestimmte Mechanismen der Neuverdrahtung oder Wiederverdrahtung und Verdrahtungsstabilisierung aus der Entwicklungszeit wieder aufleben lässt, was viel genauer untersucht ist und nachgewiesen ist, als ich es heute erzählen konnte, dass der Abfall der Aktivität der erste Auslöser ist, woraufhin dann die hemmenden Zellen ihre Hemmung reduzieren und den Erregern die Chance geben, durch erhöhte Erregung wieder neue Kontakte aufzunehmen. Und Sie haben gesehen, dass im Grunde das Ganze, was dabei rauskommt, im Falle der Netzhautläsion, das ist anders nach Schlaganfällen, da können Sie vernünftig auch eine richtig echte Reorganisation hinkriegen, aber nach Netzhautläsionen sind es eben im Grunde Phantomsensationen, Phantomwahrnehmungen, die Sie bekommen, die aber völlig dementsprechend, was das Gehirn im Sinne von Auffüllung und Verbindungen am blinden Fleck oder Täuschung auch sonst macht. Und am Ende will ich nur noch die Gesichter zeigen und den, die da die Arbeit gemacht haben, der Janke, die spannungsabhängigen Farbstoffe, Dimitrios Giannikopoulos, die Untersuchungen über die zeitabhängige Dynamik des Auffüllens bei den Katzen. Diese ganze Gruppe ist am Max-Planck-Institut in Martinsried und die haben die Genfluoreszenzuntersuchungen gemacht. Und das sind die Institutionen, die uns fördern, insbesondere natürlich der SFB 874, sein Vorläufer. Und eben über diese Kollegen auch die Max-Planck-Gesellschaft und unser Research-Department an der RUB, für die ich ja auch hier stehe. Das wollte ich noch zum Schluss gezeigt haben und im Übrigen danke ich Ihnen schön.